Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Hay una guerra menos en el mundo.
Auf der Welt gibt es jetzt einen Krieg weniger, und zwar den in Kolumbien.
Juan Manuel Santos war das, der Präsident von Kolumbien und der spätere Friedensnobelpreisträger. Das war vor rund einem Jahr, da wurde der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen geschlossen, nach rund 50 Jahren Terror und blutigem Bürgerkrieg. Ein Hindernis gab es aber erst noch, die Wähler haben nämlich den Vertrag nicht akzeptiert, Santos und die FARC-Rebellen mussten nachbessern. Seitdem läuft der Friedensprozess, wie gut oder schlecht, das kläre ich jetzt mit Ivo Maruschik, unserem Korrespondenten. Ivo, wie ist denn die Lage jetzt in Kolumbien?
Die Lage ist bittersüß und diese Formulierung bittersüß, die ist nicht von mir, sondern ich habe neulich mit dem Leiter der Stiftung Frieden und Versöhnung ein Interview führen können und der hat gesagt, also er sagt, das ist eine wirklich bittersüße Bilanz. Es gibt einige Dinge, die haben ganz gut funktioniert, manches so, naja, lala, und es gibt leider auch Punkte, die ziemlich schlecht funktioniert haben in einem Jahr Friedensabkommen.
Zum Beispiel, kannst du mal ein Beispiel nennen, was wirklich gut funktioniert hat?
Also was erstaunlich gut funktioniert hat, das war tatsächlich der Kern des Friedensabkommens, nämlich die Entwaffnung der FARC. Also die FARC existieren tatsächlich nicht mehr als illegale Rebellengruppe, sondern die sind inzwischen tatsächlich, ja, eine politische Partei geworden. Die haben ihre Waffen abgegeben, haben da auch von den Vereinten Nationen ein ganz positives Zeugnis bekommen. Also die Vertreter der Vereinten Nationen haben gesagt, ja, uns wurden sehr, sehr viele Waffen übergeben und auch Waffen in einem sehr, sehr guten Zustand. Also wir glauben den FARC tatsächlich, dass die, naja, wenn nicht alle, aber dann doch einen Großteil ihrer Waffen abgegeben haben. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert und damit geht natürlich einher, dass in vielen Regionen des Landes weniger Gewalt herrscht. Also es gibt dort weniger Morde, weniger Vertreibungen, weniger Opfer von Landminen, weniger Entführungen. Da hat sich tatsächlich einiges zum Guten geändert in Kolumbien.
Jetzt hast du aber gesagt bittersüß, ne? Und was ist der bittere Anteil?
Der bittere Anteil hat vor allem mit Drogenanbau zu tun. Also man hat ja gedacht, das Problem würde sich auflösen, wenn die FARC nicht mehr mit dem Drogenhandel in Verbindung steht. Aber tatsächlich wird wieder viel mehr Coca angebaut als in den letzten Jahren. Ein anderer bitterer Anteil ist, dass Líderes Sociales, das sind so, naja, Menschenrechtsaktivisten, Stammesführer, dass da seit Beginn des Friedensprozesses 200 Menschen ermordet worden sind und bis jetzt keiner so richtig sagen kann, wer da eigentlich dahinter steckt. Und dass zwar die Entwaffnung ganz gut funktioniert hat, aber dass man eigentlich bis jetzt nicht so richtig weiß, was man mit diesen 7000 demobilisierten FARC-Kämpfern jetzt eigentlich anfangen soll. Also die sitzen immer noch in diesen Übergangszonen, sollten sich jetzt eigentlich nach und nach ins zivile Leben integrieren, aber man hat nicht so richtig eine Idee, wie das jetzt funktionieren soll. Im Gegenteil, die haben im Moment ziemliche Angst, weil sie sagen, der Staat kann gar nicht für unsere Sicherheit garantieren.
Staat ist ein gutes Stichwort. Über den Drogenanbau sprechen wir nachher auch noch ein bisschen. Aber hat denn die Regierung auch ihrerseits die Versprechen eingehalten? Du hast schon gesagt, die FARC haben ihre Waffen weitgehend abgegeben. So sieht es zumindest aus. Wie sieht das von Seiten des Staates aus?
Also der Staat hat einige Versprechen nicht erfüllt. Und wenn man mit den Kolumbianern spricht, sagen viele sogar, er hat kaum ein Versprechen erfüllt. Das fängt mal damit an, da wo die FARC-Rebellen aus dem Untergrund aufgetaucht sind und diese sogenannten Übergangszonen, da wo sie dann ihre Waffen abgegeben haben. Da war eigentlich ausgemacht, dass der Staat für ihre Unterkunft sorgt. Naja, wenn man dort hinschaut, da ist es nach wie vor so, die leben da in, ja, selbstgebauten Zeltstätten, provisorischen Lagern, die sie sich selber zurechtgezimmert haben. Also das ist schon mal ein Beispiel, wo der Staat seine Versprechen nicht erfüllt hat. Ist vielleicht nicht so wichtig. Die Jungs von den FARC, die haben 50 Jahre im Dschungel gelebt, die halten das auch noch mal ein halbes Jahr aus. Aber es gibt auch Beispiele, wo es wesentlich dramatischer ist. Also um dieses Friedensabkommen umzusetzen, hätte man insgesamt 27 Gesetze und teilweise Verfassungsänderungen erlassen müssen. Das ist nicht passiert. Es sind bis jetzt 8 Gesetze erlassen worden im Zusammenhang mit diesem Friedensprozess. Also noch nicht mal der Kongress, also das Parlament in Kolumbien, ist seinen Versprechen nachgekommen. Es ist vieles versprochen worden, eine Landreform, ein Entwicklungsprogramm für benachteiligte Regionen. Da ist ehrlich gesagt überhaupt nichts in der Pipeline, da ist überhaupt nichts vorangegangen. Das wurde mal auf dem Papier versprochen und da hat sich schlicht und einfach überhaupt nichts getan. Also nein, der Staat hat seine Versprechen nicht erfüllt.
Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass es nicht so einen richtigen Plan gibt für die ehemaligen FARC-Guerilleros. Wie steht denn die Bevölkerung denen gegenüber? Das war ja vorher auch eine große Frage, ob die einfach sagen werden, okay, die Integration von diesen Kämpfern ist in Ordnung oder eigentlich können wir uns nicht vorstellen, dass diese Leute in unserer Gesellschaft ankommen. Wie ist da im Moment das Verhältnis?
Also positiv gesagt, wenn man da auf dem Dorf, wo in der Nähe eine Übergangszone ist, mit den Leuten redet, dann sind die inzwischen ganz gut auf ihre neuen Nachbarn zu sprechen. Aber wenn man insgesamt mit den Kolumbianern redet in den Städten, also da ist nicht viel Bereitschaft, den FARC-Rebellen entgegenzukommen. Man muss sich vorstellen, die haben jetzt 50 Jahre Krieg hinter sich, hunderttausende Opfer. Jeder kennt jemanden oder jeder hat in der Familie irgendjemanden, der entweder tatsächlich umgebracht worden ist, verletzt worden ist oder vertrieben worden ist. Da ist einfach eine unheimliche Verbitterung. Und wie man da zu einer Versöhnung, einer Aussöhnung kommt, ja, da gibt es eigentlich auch keine richtige Vorstellung. Und deswegen befürchte ich eher das Gegenteil. Also nächstes Jahr im März sind Parlamentswahlen und im Mai sind Präsidentschaftswahlen. Und es kann gut sein, dass sich da die Rechtskonservativen durchsetzen, die sagen, man hat den FARC viel zu viele Zugeständnisse gemacht, man lässt da schlechter, ungestraft davonkommen. Und das ist eigentlich eine Haltung, die man in der Bevölkerung leider sehr oft hört.
Ein Problem ist die FARC-Rebellen in Kolumbien. Die haben sich vor allem über Schutzgelder, über Entführungen und auch über Drogenanbau und Drogenhandel finanziert. Und nach dem Friedensvertrag vor etwa einem Jahr sollte dann eigentlich der Staat die Kontrolle über die ehemaligen FARC-Gebiete übernehmen. Aber das ist der Regierung nicht gelungen. Frage an unseren Korrespondenten Ivo Maruschik. Wer hat denn jetzt das Sagen in diesen Gebieten?
Ja, das ist eines der ganz großen Dramen. Man hätte eigentlich gedacht, dass da der Staat, sprich Armee und Polizei, einrücken, weil es gab wirklich also riesige Landstriche in Kolumbien, die standen effektiv unter Kontrolle der FARC. Die haben dort den Staat ersetzt, die haben Steuern eingetrieben. Dann sind die FARC abgezogen und ja, statt dem Staat sind andere Gruppen dort quasi aufgetaucht, haben sich breit gemacht. In einigen Gebieten waren das tatsächlich Drogenclans, die jetzt ja tatsächlich die Kontrolle über diese Gebiete haben. In anderen Gebieten waren die ELN-Rebellen etwas schneller. Das ist diese andere Rebellengruppe, die noch keinen Friedensvertrag unterschrieben hat. Die haben sich dort breit gemacht. Und es gibt auch ein paar Ecken im Land, wo abtrünnige FARC-Rebellen jetzt ihr Unwesen treiben, die also praktisch nicht ihre Waffen abgegeben haben, sondern gesagt haben, wir bleiben im Untergrund und machen unser altes Geschäft weiter. Also dem Staat ist es nicht gelungen, dort die Kontrolle zu übernehmen.
Und der Anbau von Coca geht ja eben auch nicht zurück, sondern im Gegenteil, der breitet sich sogar noch in Kolumbien aus, ne? Was sind denn die Gründe dafür?
Also die Gründe sind ganz einfach, erstens, dass der Dollar so stark ist und dass die Nachfrage in den USA, in Europa und neu auch in Brasilien gestiegen ist. Und das hat dazu geführt, dass es tatsächlich immer neue Rekordernten gibt. Auch darüber habe ich mit dem Leiter der Stiftung Frieden und Versöhnung gesprochen.
Estamos hoy en 140.000 hectáreas de hoja de coca.
Also er hat gesagt, es wird heute in Kolumbien auf einer Fläche von 140.000 Hektar Coca angebaut. Und das ist jetzt fast wieder das gleiche Niveau wie im Jahr 1996. Also man ist wieder genau da, wo man vor 21 Jahren war. Aber dazwischen gab es eigentlich einen sogenannten Plan Colombia. Das war ein groß angelegter Krieg gegen Drogen und Drogenhandel. Und ja, der ist eigentlich weitgehend gescheitert, wenn man jetzt nach 21 Jahren wieder am gleichen Stand ist wie vorher.
Was tut denn der Staat dagegen? Was tut der Staat gegen den Coca-Anbau?
Also es gibt Programme, wo man die Coca-Bauern, das ist ja das Dramatische dran, das sind einfach in entlegenen Gebieten kleine Bauern, die ja auf kleinen Flächen Coca-Pflanzen anbauen. Und der Staat versucht jetzt, die zu überzeugen, andere Sachen anzubauen. Zum Beispiel Kaffee, Kakao, Yucca, Mais. Das Problem ist nur, an Coca-Anbau verdienen sie wesentlich mehr. Und selbst wenn sie Kaffee anbauen, da scheitert zum Teil schon daran, dass sie gar nicht wissen, wie sie den Kaffee eigentlich abtransportieren sollen, weil diese kleinen Dörfer so abgelegen, so schlecht erreichbar sind. Also da stimmt die ganze Infrastruktur nicht. Und deswegen sagen die Coca-Bauern, erstens, wir haben gar nicht die Infrastruktur. Der Staat müsste endlich mal eine Straße in unser Dorf bauen. Dann könnten wir vielleicht auch Kaffee anbauen. Und außerdem müsste er uns genügend zahlen, dass wir über die Runden kommen, weil mit dem bisschen Kaffeeanbau schaffen wir das einfach nicht.
Das heißt, da ist auch kein Kompromiss in sich, dass die Coca-Bauern auf die Regierung zugehen oder andersrum?
Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich so, dass sich da im Moment Konflikte anbahnen. Der Staat, der muss uns endlich eine echte Alternative anbieten, sonst geben wir den Coca-Anbau nicht auf. Wir lassen uns vom Staat nicht einschüchtern. Wir geben zur Not auch unser Leben dafür. Die sollen uns doch umbringen, wir werden nicht zurückweichen. Das war ein Coca-Bauer aus einem kleinen Nest im Amazonastiefland, das heißt La Paz. Und das ist leider nicht nur so dahingesagt mit, sollen sie uns doch umbringen, denn inzwischen gibt es auch Aktionen, wo Armee- und Polizeieinheiten gegen solche Coca-Plantagen vorgehen. gehen und praktisch diese Plantagen mit Gewalt vernichten. Und die Kleinbauern, die wehren sich dagegen. Die sagen, das ist unsere Existenzgrundlage. Und da gab es jetzt im Süden des Landes, in Tumaco, gab es tatsächlich bewaffnete Auseinandersetzungen. Es sind Schüsse gefallen. Man weiß noch nicht so genau, wer geschossen hat. Aber Augenzeugen sagen, dass die Armee tatsächlich auf protestierende Kleinbauern geschossen hat. Und ja, es gab 7 bis 9 Tote und um die 50 Verletzte bei diesem, ob man es als Massaker bezeichnen muss, dann wäre ich noch vorsichtig. Aber es gibt jedenfalls Unruhen und tatsächlich bewaffnete Auseinandersetzungen um den Coca-Anbau wieder.
Es gibt auch noch die ELN, nach der FARC die zweitgrößte Rebellengruppe. Die soll etwa 2000 bis 2500 Kämpfer haben. Und mit denen hat der Staat bis jetzt keinen Friedensvertrag geschlossen, anders als mit der FARC. Frage an Ivo Maruschik, unseren Korrespondenten. Wie ist denn das Verhältnis zu denen, zur ELN? Einen Friedensvertrag gibt es ja nicht. Die sind weiter aktiv, richtig?
Ja, die sind noch aktiv. Die gibt es noch. Die haben sich noch nicht aufgelöst. Sie haben aber jetzt immerhin vor ein paar Monaten mal einen Waffenstillstand unterzeichnet. Also im Moment gibt es da keine bewaffneten Auseinandersetzungen mehr. Das Problem ist nur, die ELN, die sind nicht so straff organisiert wie die FARC. Das sind so kleine Zellen, die relativ unabhängig arbeiten. Und die lassen sich teilweise auch von ihren eigenen Kommandanten nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Und deswegen ist es da ein bisschen schwierig. Also da gibt es nach wie vor Entführungen, da gibt es teilweise irgendwelche Verbindungen zum Drogenhandel, zu anderen krummen Geschäften. Und man weiß nicht so genau, was da passieren soll. Jetzt gibt es erstmal eine Waffenruhe bis Mitte Januar. Aber der Chefunterhändler der ELN, der hat schon gesagt, wenn die Regierung so weitermacht und gegen die Kleinbauern, gegen die Coca-Bauern vorgeht, dann sieht er schwarz für diesen Waffenstillstand.
Also die Coca-Bauern spielen eine wichtige Rolle. Und wenn wir mal insgesamt auf die Bevölkerung gucken, hast du denn das Gefühl, dass die Unterstützung für den Friedensprozess groß ist oder ist das eher eine ablehnende Haltung?
Naja, letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, gab es ja diese Volksabstimmung, wo der Friedensprozess mit einer ganz knappen Mehrheit abgelehnt wurde. Und ich glaube, das wäre auch das Bild, was man heute sieht. Also natürlich, wenn du die Leute fragst, seid ihr dafür, dass endlich Frieden herrscht in Kolumbien, dann sagen die alle, ja klar, sind wir dafür. Aber viele Menschen in Kolumbien haben das Gefühl, dass diesen früheren Rebellen oder den noch bestehenden Rebellen, dass denen viel zu viele Zugeständnisse gemacht werden, dass die meisten von ihnen straffrei davonkommen, dass die Übergangshilfen bekommen. Und die Kolumbianer sagen, ja, wieso zahlt ihr von unseren Steuergeldern jetzt den Rebellen eine Rente und bei mir kommt nichts an? Also das sorgt für sehr, sehr viel Verbitterung und das sorgt auch dafür, dass der Friedensprozess tatsächlich nicht besonders populär ist. Präsident Santos hat noch ein paar Monate Zeit, aber er ist ziemlich unbeliebt im Land. Er wird zwar im Ausland hofiert, hat den Friedensnobelpreis bekommen, ist sehr angesehen, aber im eigenen Land hat er Zustimmungsraten, ja, die sind unterirdisch, die sind ungefähr bei 20%, die sind fast noch schlechter als von Trump.
Jetzt hat die FARC ja auch eine eigene Partei gegründet oder es ist eine neue Partei entstanden aus den FARC-Guerilleros. Was sind denn da so die Inhalte und was ist die politische Ausrichtung dieser Partei?
Ja, die politische Ausrichtung ist natürlich immer noch stramm links. Die sind immer noch ja ein bisschen in den ideologischen Gräben aus den 60er Jahren verhaftet. Also die sagen, sie wollen ihren Kampf für die Rechte der kleinen Bauern und der entrechteten Landbevölkerung fortsetzen, aber eben jetzt nicht mehr mit Gewalt, sondern mit politischen Mitteln. Wie gesagt, auch schon in ihrer Rhetorik ist es sehr anstrengend, denen zuzuhören. Das klingt sehr nach der Rhetorik aus dem Kalten Krieg und so weiter. Und deswegen würde ich auch sagen, die werden bei den Wahlen im März nicht besonders gut abschneiden.
Was ist deine Einschätzung? Wie geht's weiter mit dem Friedensprozess in Kolumbien?
Das hängt jetzt sehr stark von den Wahlen ab. Im März wird das Parlament neu gewählt, im Mai dann ein neuer Präsident und da kann alles passieren. Also wenn die gemäßigten Kräfte sich durchsetzen, dann glaube ich, geht's so weiter wie bisher. Dass einerseits, ja, man sich schon auf die FARC verlassen kann, die wollen ja auch nicht mehr weiterkämpfen. Die haben ehrlich gesagt nach 50 Jahren die Schnauze voll. Die wollen nicht mehr im Untergrund ihren verlorenen Krieg führen. Und da habe ich schon Hoffnung, dass es positiv weitergeht, dass die sich irgendwie doch schaffen zu integrieren. Teilweise haben sie schon landwirtschaftliche Kooperativen gegründet. Also vielleicht geht das einen guten Weg. Aber es könnte auch sein, dass das Rad der Geschichte ein Stück weit zurückgedreht wird. Es gibt ja eine reelle Chance, dass sich da rechtskonservative Kräfte bei den Wahlen durchsetzen. Und die bekämpfen den Friedensprozess, die bekämpfen alle Kompromisse. Und ja, dann könnte es auch tatsächlich sein, dass es in Kolumbien wieder weniger friedlich zugeht und dass das Rad ein Stück zurückgedreht wird.
Ein Jahr Friedensprozess in Kolumbien. Von einem vollen Erfolg kann man leider nicht sprechen. Zwar hat die FARC viele Waffen abgegeben und ihre Zusagen eingehalten, aber der Drogenanbau ist nicht weniger geworden. Das ist immer noch eins der ganz großen Probleme im Land. Das Ergebnis ist also nur bittersüß. So berichten das Menschen, mit denen unser Korrespondent Ivo Maruschek gesprochen hat.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.